lade ein, dass jeder für sich in der Stille Gott darum bittet, dass sein Wort unsere Ohren, unseren Verstand und unser Herz erreicht. Komm, Heiliger Geist, mach uns fähig und bereit zu verstehen und segne an uns dein Wort. Liebe Gemeinde, Jesus macht nicht mehr mit, heißt die Überschrift einer Kurzgeschichte von Wolfgang Borchert. Und das könnte man auch über diese Geschichte schreiben, die wir gerade gehört haben. Jesus geht weg. Damit beginnt und damit endet dieser Abschnitt. Wir hören und reden so oft davon, dass Jesus gekommen ist, dass er zu uns kommt, dass er bei uns bleibt, dass er da ist. Und übersehen dabei, wie oft im Neuen Testament davon die Rede ist, dass Jesus weggeht. Es gibt natürlich eine Erklärung dafür. Er geht weg, weil er Ruhe zum Beten braucht, weil er sich zurückziehen möchte. Das mag sein, steht aber nicht hier. Vielleicht geht er auf den Berg wie Mose, der nur allein auf den Berg gehen durfte, weil er der Vermittler zwischen dem Volk Israel und Gott war. Das steckt sicher auch hier drin, steht aber nicht da. Was zweimal da steht, ist, dass Jesus weggeht. Fort, ausdrücklich. Die Geschichte beginnt damit, Johannes 6, Vers 1, danach ging Jesus weg ans andere Ufer des Galiläischen Meeres, das auch See von Tiberias heißt. Und am Ende ist es eine regelrechte Flucht. Da nun Jesus merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er allein. Liebe Gemeinde, wenn uns das Gefühl beschleichen sollte, Jesus ist gar nicht da. Wenn Leute sagen, ich merke gar nichts, dass Gott da ist, dass Jesus da ist, ich erfahre nichts von ihm, wo ist er denn? Dann beruhigt uns das Neue Testament nicht so schnell und sagt, keine Sorge, bleib ruhig, er ist immer und überall da für dich. Nein, vielleicht ist er ja auch weggegangen. Denn er ruft uns ja in seine Nachfolge und das heißt, er geht uns voraus, er geht los. Gehen wir mit, bleiben wir bei ihm, gehen wir nicht mit, bleiben wir zurück und werden irgendwann das Gefühl bekommen oder feststellen, hoffentlich werden wir feststellen, er ist weggegangen. Nun steht zwar hier gleich im zweiten Vers, und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Viele folgen Jesus nach und das klingt schon mal gut. Sie haben Zeichen gesehen, das heißt, sie haben selbst erlebt, was Jesus kann. Und doch am Ende der Geschichte und dann weiter im Verlauf des 6. Kapitels des Johannesevangeliums muss man feststellen, die Menschen haben die Zeichen gesehen, sie waren beeindruckt, aber sie haben die Zeichen nicht als Zeichen erkannt, dass man aus ihnen etwas anderes ersehen soll. Den Leuten ging es wie den beiden Ostfriesen, die mit ihrem Ochsenkarren zum ersten Mal in eine Großstadt nach Leer kommen und dann mit ihrem Ochsenkarren vor einer Ampel stehen bleiben. Da sagt der eine, guck mal, dieses schöne Rot, wie das Sonntagskleid von meiner Frau. Sagt der andere, dieses Gelb, das erinnert mich an die Weizenfelder, wenn so eine richtig gute Ernte war. Und der dritte sagt, und der erste sagt wieder, ja, dieses Grün, so saftig wie unsere Weiden, wo die Kühe stehen. Dann kommt wieder das Rote, sagt der andere, das haben wir schon gesehen, fahren wir weiter. Sie haben zwar die schönen Farben der Ampel bewundert, aber sie haben die Zeichen nicht verstanden und das kann lebensgefährlich werden. Vielleicht nicht in Leer, aber in Städten, wo auch mal ein Auto kommt. Und so haben die Menschen hier im Johannesevangelium Kapitel 6 nicht verstanden, was Jesus mit diesem Zeichen sagen will. Sie haben zwar erkannt, er ist ein Prophet, aber gesucht haben sie ihn nicht als Prophet, sondern als König. Er sollte die soziale Frage regeln, was man heutzutage von einem König erwartet oder von einem Ministerpräsidenten oder von einem Kanzler. Sie wollten Jesus als jemand, der ihre sozialen Probleme löst, der sich um die Wirtschaft und um das Einkommen kümmert. Aber sie haben ihn nicht als Prophet gesucht, nämlich als jemand, auf den man hören muss und verstehen und sein Leben danach ausrichten. Jesus aber ging hinauf auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Wir merken daraus, nicht alle, die Jesus nachfolgen, sind seine Jünger. Nicht alle, die was von ihm haben wollen, sind seine Jünger. Nicht alle, die etwas mit ihm erlebt haben, sind seine Jünger. Sondern die Jünger sind die, die von ihm lernen, die kommen, die ihm nachgehen, sich bei ihm niederlassen und ihm zuhören, um zu verstehen, was er sagen möchte. Die lernen, und zum Lernen gehört nicht nur Hören, sondern auch das Gehörte in die Tat umzusetzen. Die nimmt er mit auf den Berg, in die Gegenwart Gottes, dafür steht der Berg in der Bibel oft. Die nimmt er mit, für die nimmt er sich Zeit und in deren Runde lässt sich Jesus nieder. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Dieser unscheinbare Satz, eine Zeitangabe einfach, ist ein wichtiger Schlüssel zum Verstehen der Geschichte. Das Passafest ist sicherlich das bedeutendste Fest Israels. Zum Passafest gibt es verschiedene Bräuche, das lernen die Kinder im Religionsunterricht schon in der Grundschule. Eins davon sind die ungesäuerten Brote. Also Brot ohne Sauerteig, ohne Hefe. Matzen genannt bei den Juden. Die Matzen haben sich zu zwei Dingen entwickelt. Zum einen zur Pizza, in dem da einfach noch Gemüse draufgelegt wurde. Und die Italiener haben dann noch Wurst und Käse. Das würden Juden niemals machen, weil Wurst und Käse nicht zusammengehören. Aber die Italiener haben dann eben draufgelegt, was ihnen schmeckt. Und da ist Pizza draus geworden. Und wir haben in unserer Kirche beim Abendmahl die Hostien, die auch ungesäuertes Brot sind, aus den Matzen Israels entstanden. Es gibt also ungesäuertes Brot und es gibt das Passahlamm. Das wird geschlachtet in dem Haushalt, es wird gegessen und das Blut des Passahlamms wird an die Türpfosten gestrichen. Wer das ungesäuerte Brot isst und wer von dem Lamm isst, der gehört zu Israel, zum Volk Gottes und ist mit Gott im Bund. Die Kehrseite davon ist, wer anderes Brot isst in der Passahzeit, so steht es im Alten Testament sehr krass und sehr hart, der soll ausgerottet werden aus dem Volk Israel. Wer das Blut nicht an die Tür streicht, nicht an die Tür gestrichen hat damals in Ägypten, der ist dem Gericht Gottes verfallen. Das, was die Ägypter getroffen hat, dass die Erstgeburt gestorben ist, das hätte auch den Israeliten betroffen, der sich nicht daran gehalten hätte, das Blut des Lammes an seine Türpfosten zu streichen. Das sagte er aber, Jesus sagt etwas zu seinen Jüngern und er wusste wohl, was er tun wollte. Jesus wusste genau, was er tun wollte. Das bezieht sich nicht auf die Brotvermehrung, sondern da ist offenbar gedacht an den Bezug zu Passa. An das Passa im folgenden Jahr, ein Jahr später, wenn wieder Passa war, dann würde Jesus diese Matzen nehmen und sagen, nehmt und esst, das ist mein Leib. So berichten uns die Evangelisten Matthäus, Markus und Lukas. Dann würde Jesus als das Passahlamm selbst geschlachtet werden in Jerusalem. So beschreibt es, so sagt es Johannes der Täufer voraus und so nimmt es auch Paulus in seinem Brief auf, dass er dieses Passahlamm ist. Auf diesen Zusammenhang verweist der Evangelist mit einem kleinen Satz, das Brot, das Jesus verteilt, ist ein Zeichen. Es geht nicht um Rettung vor dem Hungertod, das ist das Vordergründige, sondern es geht um Rettung vor dem ewigen Tod, das ist der Hintergrund. Es geht nicht um Brot für den Magen, das Jesus austeilt, sondern es geht um Brot für den Geist, zu dem Jesus für uns geworden ist. Er selbst ist zu diesem Brot geworden für uns. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus, wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder auch nur ein wenig bekomme. Das sagte er aber, um sie zu prüfen. Was prüft Jesus? Prüft er den Glauben seiner Jünger, dass Jesus alle Probleme lösen kann? Prüft er die Einsicht der Jünger, unsere Mittel reichen nicht aus, unsere geistliche Qualität, unsere Finanzen, unsere Mitarbeiterdecke reicht nicht aus für die Aufgaben, die wir haben als Gemeinde? Möchte er, dass die Jünger bessere Voraussetzungen schaffen? Oder prüft er, ob die Jünger das Entscheidende schon begriffen haben? Und das Entscheidende heißt, wir haben Jesus. Jesus ist da. Jesus genügt, um alles satt zu machen. Jesus genügt in allen Fragen und Nöten, in all unseren persönlichen Problemen, in all unseren gemeindlichen Herausforderungen, in allem, was das Leben oder Dienst für ihn bringen werden. Wir sehen zu viele Mängel in unserer Gemeinde, bei unseren Mitarbeitern, bei uns selbst, in unserer Kirche. Aber der einzige Mangel ist eigentlich, dass wir noch nicht begriffen haben, dass Jesus genügt. Wenn wir Jesus haben, dann haben wir alles, was nötig ist. Teresa von Avila, eine Nonne aus dem Mittelalter, hat das so wunderbar ausgedrückt. Und da muss man nicht Italienisch können, um das zu verstehen. Solo Dios basta. Solo Dios basta. Gott allein genügt. Das könnte man sich hinter den Spiegel oder an den Kühlschrank kleben. Solo Dios basta. Aber nicht im Sinne, dass wir uns zurücklehnen und sagen, Jesus genügt, brauchen wir gar nichts zu machen, Gott sei Dank, wir können feiern. Nein, Jesus nimmt uns in seinen Dienst. Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das für so viele? Jesus braucht uns und unsere Möglichkeiten und Mittel. Er gebraucht sie, er will sie einbeziehen. Er hätte diesen Jungen mit seinen 5 Broten und 2 Fischen gar nicht nötig gehabt. Er hätte aus Steinen Brot machen können oder aus nichts. Er ist der Schöpfer des Universums. Aber gerade wenn wir meinen, es reicht nicht aus, was wir haben, was ist das unter so viele? Das ist doch gar nichts. Das reicht für eine Person und hier sind 5000 Männer plus Frauen und Kinder. Gerade wenn wir denken, das ist, was wir haben, ist nicht gut genug. Das, was ich habe, damit kann man gar nichts anfangen. Gerade dann macht Jesus unendlich viel mehr daraus. Aber er macht es eben nicht an uns vorbei, nicht ohne uns, sondern mit uns und durch uns. Jesus aber sprach, lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Da lagerten sich etwa 5000 Männer. Mitten unter das viele Gras lässt Jesus die Menschen lagern. Vielleicht zur Erinnerung, was hier vordergründig passiert. Das ist vergänglich wie Gras. Das Brot vergeht, das Sattheitsgefühl verfliegt. Ihr selbst als Menschen in der Welt habt nur eine ganz kurze Spanne, die ihr hier erlebt. Deswegen seht hinter der Fassade, worauf es wirklich ankommt, worauf dieses Zeichen hinweist. Alles Fleisch ist Gras, sagt der Prophet Jesaja, und seine Herrlichkeit ist wie des Grases Blume. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten, desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Während Matthäus, Markus und Lukas bei dieser Geschichte berichten, dass Jesus den Jüngern das Brot gab und sie haben es ausgeteilt, steht hier bei Johannes, dass Jesus es selbst austeilt. Liebe Gemeinde, kein Prediger, kein Seelsorger, kein Gemeindepädagoge, keine Gemeindezugehörigkeit kann vermitteln oder gewährleisten, dass Jesus uns etwas gibt, sondern das tut er selbst. Er muss es dir selbst geben. Wir hatten gestern einen Gast zum Confi-Talk beim 12-Plus-Seminar und da hat die Konfirmanden auch gefragt, habt ihr schon mal eine Begegnung mit Jesus gehabt? Ich vermute, dass manchen etwas eingefallen wäre, aber auf den ersten Moment waren sie alle ganz konsterniert und keiner hat was gesagt. Aber es kommt eben darauf an, nicht in der Gemeinde zu sein, Sachen mitzumachen, was zu hören und sich zu engagieren, sondern es kommt darauf an, dass Jesus selbst uns das gibt, was er uns zu geben hat. Ganz persönlich, jedem selbst. Wenn du ihn selbst suchst, ihn selbst annimmst und nicht nur etwas von ihm willst, sondern ihn selbst willst, dann wird er dir es selbst in deine Hände, in dein Herz geben. Aber wieder nicht so, dass die Mitarbeiter keine Rolle dabei spielen, dass sie nicht gebraucht werden. Als sie aber satt waren, spricht er zu seinen Jüngern, sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten 12 Körbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, die denen übrig blieben, die gespeist worden waren. Man könnte sagen, Jesus erfindet das Lebensmittelrecycling. Wobei, das hätte man früher nicht erfinden brauchen, früher hat niemand Lebensmittel weggeschmissen, dafür waren sie viel zu knapp und zu wertvoll. Es ist jede Menge übrig und das zeigt, Jesus hat genug, er selbst ist genug, über genug für alle, die zu ihm kommen. Es werden von den 5 Broten 5 Broten und 2 Fischen, war so rum, werden 12 Körbe Rester eingesammelt. 12 Tragkörbe mit Restern, das ist kein Zufall, dass es 12 sind. Das steht für die 12 Stämme Israels. Jesus ist nicht nur für die Elite da, für die, die zufällig an dem Tag da waren, für irgendjemand, sondern er hat genug übrig für alle. Jeder kann bekommen, niemand wird ausgeschlossen, weil es heißt, jetzt ist genug, jetzt ist alle, wir haben nichts mehr. 12 Körbe, das steht ebenso für die 12 Jünger. Jeder Jünger bekommt einen Korb, jeder Jünger kann weiter austeilen. Wenn 5 Brote für 5000 Menschen gereicht haben, für wie viel reichen dann 12 Körbe mit Brot? Man kann das ausrechnen, überschlagen, wie viel Sie in der kommenden Woche austeilen, wenn Sie jeder einen Korb mitnehmen, im Bilde gesprochen. Wenn Jesus einen Korb von sich selbst mitgibt, wie viele Menschen können das satt werden, wenn von 5 Broten 5000 satt werden? Es reicht, um jedem, der Ihnen über den Weg läuft in dieser Woche, beide Hände zu füllen. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er allein. Liebe Gemeinde, wenn Sie wissen wollen, ob ich mich bei der Auslegung dieses Textes in Spekulationen verloren habe, dann oder ob ich das sachgemäß erklärt habe, dann lesen Sie einfach das Kapitel zu Ende. Heute Mittag, heute Nachmittag, heute Abend, wenn Sie Zeit haben. Und schauen Sie, was Jesus alles dann noch sagt im Gespräch zu seinen Jüngern und zu den Menschen, die zu ihm kommen. Die Leute haben es miterlebt, was Jesus tut, aber sie haben nicht verstanden, worum es ging. Es geht nicht um das, was Jesus uns geben kann, was wir von ihm erbitten. Brot, Heilung, Glück, Erfolg, Frieden. Das alles kann er auch geben und gibt es von Zeit zu Zeit. Aber darum geht es nicht. Sondern es geht um das, was Jesus für uns ist. Wenn wir ihn essen, wenn wir ihn aufnehmen, im heiligen Abendmahl, im Lesen, in der Bibel, in der Gemeinschaft der Gemeinde. Wenn das er für uns das Grundnahrungsmittel ist. Als der, der täglich zu uns redet und auf den wir vor allem anderen zu hören haben. Er, das Brot des Lebens. Selig sind, die sein Wort hören und ihn immer wieder neu aufnehmen.